Glück auf zum Grubenhelden-Podcast Mein Kumpel und ich. Mein Name ist Matthias Bohm und ich bin Gründer des Modelabels Grubenhelden. Wir erzählen mit Klamotte die Geschichte des Bergbaus, die Geschichte meiner Heimat des Ruhrgebiets und tragen diese raus in die Welt. Alles, was wir bei Grubenhelden machen, beruht auf dem Vermächtnis des deutschen Steinkohlenbergbaus. Ohne die harte Arbeit von hunderttausenden Bergleuten gäbe es unsere Klamotte nicht. Den Kumpels gehört unser ganzer Respekt, darum wollen wir sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Mein Kumpel und ich fördert unglaubliche Geschichten aus 1000 Metern Tiefe direkt in dein Ohr. Viel Spaß und Glück auf!
Glück auf! Der Beruf des Bergmanns war hart, doch es ging noch härter. In der Grubenwehr. Diese Einheit rückte unter Tage dann aus, wenn es um Leben und Tod ging. Ja, und da ist viel passiert. Auch für Volker, der Mitglied in der Grubenwehr war. Mit seinen Geschichten von Untertage hat er seinen Kumpel Christoph so beeindruckt, dass Christoph meinte, die Geschichten vom Voller, die müsst ihr unbedingt hören. Und das machen wir jetzt, in der neuen Folge Mein Kumpel und ich. Viel Spaß!
Der Eintritt in die Grubenwehr ist freiwillig, aber wenn man drin ist, hat man eine Menge Pflichten zu erfüllen. Die meisten Einsätze, wo ich mich daran erinnern kann, habe ich auf dem Bergwerk Ewald verfahren. Wenn du da hingehst, ich habe gehört, du gehst nach Essen zur Hauptstelle, dann wirst du von einer Kleidung in die andere hüpfen.
Glück auf zu einer neuen Folge Mein Kumpel und ich. Ich weiß ja schon, wie er heißt. Wir haben den Christoph hier und den Voller, darf ich glaube ich sagen. Wunderbar. Christoph, Voller, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen bitte? Wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Was macht ihr? Einmal kurz und knapp bitte vorstellen.
Ja, ich bin Christoph. Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich bin auf der örtlichen Sparkasse in Staufen-Breisach eben beschäftigt. Ich komme aus Bad Krozingen, das liegt bei Freiburg. Und ich bin heute hier mit dem Voller, weil wir eigentlich sagen, mein Kumpel und ich, er ist mein Kumpel und ich möchte es einfach nicht versäumen, einfach zu sagen, dass er euch da einiges zum Thema Bergbau und Grubenwehr zu sagen hat. Deswegen sind wir hier.
Sehr schön. Voller?
Ja, ich bin der Voller oder... In Wirklichkeit Volker Kaminski, komme aus Hünxebruckhausen, bin 64 Jahre alt und habe hier in diesen Hallen, hätte ich bald gesagt, oder in diesem Bereich hier bis zum Schluss gearbeitet. Komme aus dem Steinkohlenbergbau, gelernt auf Lohberg 1976 und irgendwann in den 80er Jahren vom Untertageabbau als Maschinensteiger im Abbau dann zur Berufsgrubenwehr bzw. zur Hauptstelle Grubenrettungswesen nach Essen gewechselt.
Jetzt sagst du, wir sind hier in diesen Hallen, wo du tätig warst. Wir hatten ein Vorgespräch schon und sind hier ein bisschen rumgelaufen. Kannst du den Zusehenden und Zuhörenden vielleicht einmal sagen, wo wir uns hier gerade befinden?
Also hier ist im Moment ist das die Nachfolgeorganisation bei der Gruben bei der Ruhrkohle AG BGRCI berufsgenossenschaftlich mittlerweile geregelt. Das ist hier die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen. Es ist so, dass per Bundesberggesetz jedes bergbaubetreibende Bundesland eine Hauptstelle für Grubenrettungswesen unterhalten muss oder das Bergwerksunternehmen unterhält eine solche. Das ist ein Passus im Bundesberggesetz. Und wie gesagt, unser alter Standort war früher in Essen, Essen-Krai. Wir sind 95 von Essen hier rüber gezogen. Hier war schon der technische Sonderdienst. Das war also auch eine Institution, die bei Grubenwehreinsätzen, Bränden und sonstigen, ich sag mal, ja, Katastropheneinsätze, aber eben halt Einsätze von anderer Natur den Bergwerken zur Verfügung stand, um dann bei vermeintlichen Grubenbränden diese auch dann zu löschen.
Sehr gut.
Also und letztendlich auch Ausbildungsbetrieb. Also wir waren also einmal als übergeordnete Stelle, ähnlich wie eine Landesfeuerwehrschule für die Feuerwehren, waren wir für sämtliche Zechen und alle Grubenwehren mit zuständig, dort auch diese zu betreuen.
Wunderbar. Christoph, du hast uns ja geschrieben, hast du ja gerade auch schon anklingen lassen, weil du meinst, der Voller, der hat Geschichten parat, die müssen wir unbedingt hören. Wie habt ihr euch denn erstmal kennengelernt? Seit wann kennt ihr euch? Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
Ja, also es war so, wir hatten im Frühjahr 2010, hatten wir bedingt durch unser gemeinsames Hobby, es geht also ums Motorradfahren, es geht um ein bestimmtes Motorrad, das ist die Kawasaki W650, ist ein wunderschönes, englisch aussehendes Motorrad, wie so eine alte BSA. Das Besondere ist die Königswelle, also die Verbindung zwischen Kurbel- und Nockenwelle sieht halt sehr gut aus. Und wir hatten da ein gemeinsames Treffen in Tambach-Dietharz in Thüringen und da haben wir uns halt kennengelernt. Ich habe an dem Abend, so kam er eben ins Gespräch, habe ihm halt gesagt, mein Patenonkel hat damals im Kalibergbau gearbeitet, war da Elektriker unter Tage und er hat halt immer erzählt, ich war da noch ein kleiner Junge da, wie heiß das es da war und wie gefährlich das es da war und so. Und er sagte Voller natürlich, ja, kenne ich alles, ne? Und dann hat er mir dann halt erstmal erzählt, was er so alles macht, also dass er zu denen gehört. Also ohne jetzt zu übertreiben, dass er derjenige ist, der dann da reinrennt mit seiner Truppe, wenn die anderen rausrennen. Und das hat mich halt total fasziniert. Also ich habe so eine gewisse Affinität, auch familiär bedingt dann zum Bergbau, obwohl es für mich jetzt natürlich nicht zum Bergbau gereicht hat. Ich habe halt was anderes gemacht, können ja nicht alle Bergleute werden, ne? Aber ich fand es halt einfach toll. Und mich hat es halt fasziniert, dass es halt auch sowas gibt im Steinkohlebergbau, wo man sagt, da ist halt nochmal die Gefahr sehr viel größer. Und wenn es da halt so eine Truppe gibt, die dann einfach schaut, dass die Leute da einigermaßen gesund wieder rauskommen, wenn es halt mal brennt, wenn es eine Explosion gibt oder Wassereinbruch, was auch immer. Das hat mich halt auch fasziniert. Und da wollte ich halt einfach, dass der Voller da mal drüber berichtet, auch einem größeren Publikum, was er da halt auch so zum Teil eben so erlebt hat. Das fand ich eben toll. Und deswegen habe ich euch angeschrieben und habe einfach gedacht, das sollten die Grubenhelden wissen, weil irgendwie passt es. Ihr steht ja auch in der Tradition quasi mit euren Klamotten, die ich auch gut finde, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, aber sie sind halt einfach gut gefertigt. Und sie sind in Portugal gefertigt, finde ich auch toll. Und deswegen passt es einfach auch zu der Tradition dazu, dass wir heute hier sitzen, dass der Voller ein bisschen was mal erzählt, was er da so in seinem Bereich als Führungskraft im Grubenwesen halt erlebt hat.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Voller. Grubenwehr ist dein Thema, das merke ich mit jeder Silbe. Aber angefangen hast du ja auch ganz klassisch als Bergmann, richtig?
Also ich habe angefangen 1976 als Betriebsschlosser. Ich habe eine Betriebsschlosserlehre auf dem Bergwerk Lobeck gemacht, mit dem Ziel, später dann unter Tage im Einsatz dort beziehungsweise als Schlosser tätig zu werden. Das ging anfänglich über die Hydraulikabteilung. Wir haben Fahrzeuge gehabt, die kettengetrieben waren, unter anderem, oder der Strebausbau, der hydraulisch betätigt wird, also halt Hydraulikabteilung. Bin dann später, beziehungsweise nochmal einmal einen kurzen Schritt zurück, die Lehre war zu Ende, man hat mich sofort gekascht, ich musste zur Bundeswehr oder ich bin gegangen, kam dann Ende 81 zurück, kam dann nochmal in die Hydraulikabteilung und ein Jahr später bin ich in den Abbau gegangen als Revierschlosser, also 4 Schichtendienst im Monat, 4 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr, 15, 20 Uhr. Das wurde also turnusmäßig durchgewechselt. Mit der Vorgabe dann eventuell dann doch 84, man hat mich da irgendwann mal zurückgestellt, die Steigerschule zu machen, also Maschinentechniker-Ausbildung auf der Bergfachschule in Moers. Ich war oder bin 1981 in den Grubenwehr gegangen, Ende 81, auf Lohberg. Und man muss dazu sagen, jedes Bergwerk betreibt eine eigene Grubenwehr, die aber immer aus Freiwilligen generiert wird. Das sind keine Berufsgrubenwehrmänner, sondern die gehen ihrem normalen Beruf nach, ob das Elektriker, Steiger, Fahrsteiger, Schlosser, Bergmann, die machen alle ihr Ding. Und eine Grubenwehr, eine gesunde Grubenwehr, resultiert immer aus allen Gewerken, die auf dem Bergwerk tätig sind. Das heißt also, im Einsatz brauchst du den Elektriker, du brauchst den Schlosser, du brauchst den Bergmann. Und du brauchst natürlich auch Führungskräfte. Und ich bin dann damals gefragt worden, ob ich nicht Lust und Laune hätte, in die Grubenwehr zu gehen. Den Anstoß dazu hat eigentlich mein Vater gegeben. Der hat immer gesagt, Junge, geh mal in die Grubenwehr, weil man weiß nicht, was passiert. Zechensterben fing ja so in den 60er Jahren an. Denke mal dran, die in Orange, die bleiben bis zum Schluss. Die, auch wenn das Bergwerk zumacht, du bleibst bis zum Schluss dort. Und dann wirst du sowieso irgendwie wechseln oder wie auch immer die Geschichte dann weitergeht. Das war so für mich, ich kannte die Grubenwehr gar nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht so direkt aus eigenen Stücken dahin und dann, habe mich da vorgestellt, mein damaliger Oberführer der Grubenwehr, das war der Herr Petzel, der war Maschinenobersteiger, der hat dann gesagt, ja, Junge, was willst du denn hier? Ne? So, was treibt dich zur Grubenwehr? Und dann habe ich gesagt, okay, ja, es ist schon wichtig, dass es die Einrichtung gibt und ich kann was für den Püt tun, also für mein Bergwerk. Und das war so der Antrieb. Man muss dazu sagen, damals war der Schritt in die Grubenwehr zu kommen, nicht zu gehen, da überhaupt Fuß zu fassen, der war mit einigen Dingen behaftet. Das heißt, also das Erste, was er gemacht hat, er hat reingeguckt ins Verbandsbuch, wie viele Krankenscheine und so weiter und so fort, weil die brauchten Leute, auf die sie sich verlassen können und nicht irgendwie, ich mache das mal so nebenbei und dann Hauptsache ich bin dabei und dann machen wir schon so. Das war da so nicht. Also man wurde echt auf den Kopf gestellt und dann durfte man irgendwann mal da in die Grubenwehr hinein und dann hat man seine ersten Übungen gemacht, die musste man auch bestehen, also gewisse, ich sag mal, Leistungsprüfung ist im Prinzip heute noch so, in abgeschwächten Format. Und wenn du dann die ersten Probeübungen überstanden hast, dann gab es dann auch die erste Standardübung, also 2 Stunden unter Kreislaufgerät, damals noch BG-174 von Dräger. Das Gerät wird warm, bis zu 45 Grad und 100% Feuchte im Einatmenbereich. Das macht man 2 Stunden bei gut 30 Grad Übungshaustemperatur und dann dementsprechend Strecke, irgendwo über den Daumen 800 Meter mit Dynavit-Fahrrädern, die wir hier in einem Anschlussraum schon gesehen haben. 180 Schlag am Hammer und dementsprechend auch Höhenunterschiede überwinden und auch in kleineren Gewölben sich mit dem Gerät zu befassen, wo eventuell auch mal das Gerät abgesetzt werden muss. Das waren so die Anforderungen, die man dort erbringen musste, sonst wäre man gar nicht in die Grubenwehr gekommen.
Ja, das klingt schon sehr spannend und vor allem auch anstrengend, da dann hinzukommen. Also großen Respekt schon mal dafür. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt jetzt beide gesagt, familienbedingt habt ihr so eine gewisse Affinität direkt für den Bergbau gehabt. Christoph, was hat dich in deiner Vorstellung so an den Tätigkeiten unter Tage fasziniert?
Ja, also dass die Leute den Mut hatten, quasi so tief in die Erde reinzugehen. In dem Fall war es bei meinem Onkel eben den Kaliabbau zu machen. Es war halt so, es war Lärm, es war Hitze, von dem hat er immer gesprochen. Aber es war halt auch dieses unbedingte sich aufeinander verlassen können, was es in anderen Berufsgruppen so nicht unbedingt gibt, was jetzt zum Beispiel über Tage da passiert. Also mein Onkel hat da immer erzählt, dass es halt für ihn total klasse war, dass er sich halt auf seine Kumpel halt verlassen konnte. Und ich hatte das auch ganz toll gefunden, dass man natürlich quasi so eine funktionierende Kameradschaft halt da hatte. Also zumindest zu der Zeit, wo mein Onkel dann noch gearbeitet hat. Es war jetzt also nur noch bis 73, dann wurde das Werk geschlossen. Aber die hatten natürlich auch, wie gesagt, es ist auch viel passiert. Aber es war halt für mich interessant zu wissen, dass halt auch der Zusammenhalt unter den Leuten da wirklich sehr groß war und dass man sich da aufeinander verlassen konnte. Das fand ich ziemlich spannend, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Okay, super. Voller, was war deine Motivation, in die Teufel zu gehen?
Es war relativ einfach. Also ich habe damals noch, ich habe Hauptschule absolviert und 1975 oder 74 wurde bei uns das 10. Schuljahr draufgepackt. Dafür musste man sich damals aber qualifizieren. Also man konnte nicht einfach der Zehnte machen, also hinsichtlich mittlerer Reife. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du Zehnte, strengst dich nochmal an, hast du nochmal 8 Wochen frei. Also habe Zehnte gemacht, ja, und dann, wie man so als junger Mensch ist, was machst du, ne? So. Es gab 2 Möglichkeiten. Also ich wollte immer irgendwie was Handwerkliches machen. Da hatte ich also immer schon irgendwie einen Drang zu, also allein schon durch meinen Vater, der war selber auf Zeche, aber auch immer Handwerker. Ich musste auch immer ran, wir hatten noch einen Garten mit allen möglichen drum und dran. Also ich musste immer, wenn andere weggefahren sind, musste ich immer erst noch eine Stunde was tun. Ich habe 2 Bewerbungen in meinem Leben geschrieben, eine nach Thyssen und eine zum Bergwerk, Lohberg. Bei Thyssen gab es etwas mehr Geld, aber dafür hätte ich mit einer K50 SE oder Kreidler Florett hinfahren müssen. Und die Zeche Lohberg war 1,5 Kilometer weg. Die haben auch als erstes reagiert. Und dann hatte ich die Zusage, dass ich dort anfangen kann. Dann war mein erster Schritt, 1. September 1976, Zeche Lohberg, Betriebsschlosserlehrerausbildung.
Das Datum hat sich bei dir eingeprägt.
Ja, ich kann einige Daten nennen.
Stark. Christoph, deine Vorstellung von der Arbeit unter Tage, wie sehr deckt die sich mit dem, was Voller dir in vielen Gesprächen erzählt hat?
Ja, also die Vorstellung, die ich eben hatte, was ich da eben schon zu sagen, also gerade, dass der Zusammenhalt mich da fasziniert hatte und so, aber auch dieser Staub, dieser Dreck und die Hitze natürlich und so, das hat mir der Voller ziemlich anschaulich geschildert und das ist in meiner Vorstellung dann schon so, deckt sich das auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es, ja, es ist also kein schönes, sauberes Arbeiten so, ja, wie jetzt da bei mir am Schreibtisch oder so, nee, das ist es nicht. Aber es hat halt eine gewisse Faszination auf mich auf jeden Fall ausgeübt. Aber sie ist wirklich damit auch, so wie er es mir geschildert hat, das deckt sich auf jeden Fall. Ja, das muss ich sagen. Auch was ich selber im Ausbildungsbergwerk, wo wir da mal zusammen drin waren, in Recklinghausen bei einem Besuch im Ruhrgebiet. Oder ich hatte auch bei uns mal die Möglichkeit, eben ein altes Bergwerk zu besichtigen, wo eben Schwerspat abgebaut wurde. Das gibt's im Schwarzwald öfter mal. Da kriegst du dann halt auch so ein bisschen mit, wie es da läuft. Und vor allem auch für jemanden, der ein bisschen größer ist, ist es natürlich auch nochmal anstrengend. Du musst halt viele Sachen da gebückt laufen und so. Also das ist alles sehr, sehr anstrengend. Und bewundert es also schon, wie das die Leute da alles geschafft haben, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja, deswegen sollen das die Leute auch wissen. Ja, das ist auch so meine Meinung dazu.
Ja. Hart, dreckig und staubig, Voller. Wenn jetzt August 76 wäre, würdest du dann trotzdem am 1. September wieder anfahren?
Ich gehe mal davon aus, das ist abhängig von den Rahmenbedingungen, die damals waren. Wir haben heute eine andere Zeit. Aber man kann ja auch nur von dem sprechen, was man gemacht hat. Also aus der Erfahrung heraus, wie es damals gelaufen ist, würde ich heute wieder sagen, ja, machen wir so, ne?
Okay. Christoph, der Voller hat dir viel erzählt. Was ist für dich die beeindruckendste Geschichte, die der Voller dir präsentiert hat?
Naja, das war halt der eine Einsatz, wo er mir da halt gesagt hat, dass das war halt keine Übung, sondern das war halt ein richtiger Einsatz. Und dann mussten die quasi so einen Damm hier überwinden, wie man da hinten sieht, diese Einstiege. Und eigentlich sollte da nur geschaut werden, wie es da hinten dran aussieht. Aber in Wirklichkeit war es dann halt so, dass die quasi auf 70 oder 80 Zentimeter Höhe sich da vorarbeiten mussten. Und dabei ist, also ein Truppführer hat ja da quasi so einen Hitzestau gehabt. Das war also so, dass es dem dann gar nicht gut ging. Und dann mussten sie sich erstmal überlegen, wie sie den wieder rauskriegen. Vor allem, weil es ja nicht nur gerade lief, sondern eben schräg nach unten. Und das war natürlich dann schon eine ziemliche Sache, um das Problem zu lösen, um den Mann einigermaßen wieder rauszukriegen. Da redet er natürlich nicht so gern drüber, das ist mir schon klar. Aber mich hat es am meisten beeindruckt, also dass diese Live-Einsätze, dass das halt dann im Endeffekt auch in der Zusammenarbeit mit den ganzen Leuten richtig gut funktioniert hat. Und da muss ich sagen, also da Hut ab auf jeden Fall und großen Respekt da davor. Ne? andere Sachen, wie jetzt, wo er da mal erzählt hat, dass eben hier auf Prosper-Haniel, dass es damals ziemlich lang gebrannt hat. Ne? Die Kohle hört ja nicht einfach auf zu brennen. Ja? Wie sie das dann eben eindämmen konnten, dass es halt über einen Zeitraum von 3 Monaten ging, das ist natürlich auch unglaublich, wo man dann vielleicht mal irgendwann 4 Stunden zum Schlafen kommt und dann der Rest da wieder hin muss. Also das ist schon heftig, ja. Also ich denke mal, da hat er sich schon den Respekt verdient hier und eine sehr gute Arbeit da immer abgeleistet, das sehe ich. Also es hat mich schon am meisten mit beeindruckt. Ne? Die Übungen sind natürlich ein wichtiger Bestandteil, nehme ich jetzt einmal an, damit du überhaupt in der Lage bist, sowas zu machen. Ja, und deswegen auch dieses Übungshaus und alles. Aber ich finde halt dann das Bestehen dann in der Situation, der mit dem Ernstfall eben, das ist halt das Große, was es halt dann ausmacht. Ne? Dass mal so eine Grubenwehr, dass das mehr ist wie so ein orangefarbener Overall oder so. Ne? Das ist schon sehr viel mehr, ja.
Voller, wenn sich jemand entschieden hat, zur Grubenwehr zu gehen oder zu kommen, was musste der dann, als du in der Grubenwehr warst, an Übungen erstmal durchmachen? Kannst du das uns einmal kurz schildern?
Also grundsätzlich ist erstmal so, wenn man... Bevor man dann vollwertiges Mitglied ist, macht man eine Probeübung, um sich dran zu gewöhnen, Stunde. Und dann kommt eben halt die Kür, ist also diese sogenannte 2-Stunden-Standardübung, die ich gerade schon mal erklärt habe, unter gewissen Voraussetzungen, 30 Grad, das Gerät, Vollmaske auf, Fahrradfahren unter Gewichtsabhängigkeit, also das passt alles da in diese Übung mit rein. Und dann wird man aufgenommen in die Grubenwehr. Man muss jetzt dazu sagen, es gibt für alle Bereiche, die irgendwo einer Art Rettungsorganisation oder auch im normalen Bereich, gibt es Regelwerke. Und das Regelwerk, wo die Grubenwehr nach verfährt, ist der Plan fürs Grubenrettungswesen. Und in diesem Plan ist genau aufgeführt, was die Grubenwehr ist. Und letztendlich ist dort auch aufgeführt, was man zu tun hat. Es gab immer so einen Spruch, der Eintritt in die Grubenwehr ist freiwillig. Aber wenn man drin ist, hat man eine Menge Pflichten zu erfüllen. Man kauft sich die Pflichten auch mit ein. Also es ist einfach nicht nur so eine Hauruck-Truppe, die sagt, wir machen aus Spaß. Und wenn man dann eben halt die Grubenwehrpflichten sieht, dann heißt das Pünktlichkeit, unter Umständen auch am Wochenende ein Einsatz ist geplant. Ne? Also die meisten Einsätze, die wir verfahren haben, waren geplante Einsätze, nicht unbedingt die, wo jetzt gebrannt und gequalmt und gezischt hat. Aber bevor man in den Einsatz geht, war auch immer die Frage eines Oberführers, also der dann der Leitende an dem Tag war. Wie sieht's aus? War gestern was? Hast du einen genommen? Oder warst du die letzte Woche irgendwie krank? Hast du irgendwelche Tabletten drin? Wenn das denn nicht so ist, dann nimm lieber Abstand, lass einen anderen mit rein, weil man gefährdet den Trupp im Einsatz. Das ist eine ganz klare Regel. Die stand nicht irgendwo im Plan, aber das waren so Sachen, die neben dem Protokoll liefen. Also man musste schon wirklich fit sein, um auf die Bedingungen, die eventuell einen beim Einsatz erwarten, auch gewappnet zu sein. Das Fakt. Ohne dem geht es gar nicht. Was haben wir noch? Es sind einige Sachen. Allein schon die Vorbereitung für einen Einsatz. Man geht truppweise rein, also Trupp ist ein Truppführer, 4 Wehrleute, können auch mal 2 Truppführer sein, aber dann ordnet er sich unter, weil es gibt nur einen, der im Trupp was zu sagen hat, das ist der erste Mann. Und dann wird abgesprochen im Vorfeld, wie der Einsatz laufen soll, es gibt die Vorplanung und dann hat man eben halt unter Tage eine Bereitschaftsstelle und dann geht es dann auch mit Gerät in den Einsatz. Und dafür muss man sich vorbereiten. Man wird regelturnusmäßig untersucht, bis zum 40. Lebensjahr alle 2 Jahre. Volllast-EKG, die gesamte Anamnese, alles gehört dazu. Also einmal alles, was man so bei einem Vollcheck beim Arzt machen muss. Und ab 40 wurde man jährlich untersucht. Man war also immer auf Scheibe. Ne? Und wenn das nicht gepasst hat, bist du aus der Gruppe rausgeflogen. Ne? Erstmal. Okay. Allein auf dem Fahrrad Dynavit zu fahren, beziehungsweise nicht Dynavit, sondern Volllast-EKG, wenn man das nicht gepackt hat, durfte man erstmal ein paar Runden durch den Wald laufen, um wieder zu gucken beim nächsten Prüfen. Aha, er kann wieder. Also, das sind so die ehrenden Sätze.
Strenge Bedingungen, die sicherlich auch unbedingt erforderlich waren. In einer vorherigen Folge fiel mal der Satz, um Bergmann zu sein, muss man aus besonderem Holz geschnitzt sein. Was würdest du sagen, aus welchem Material muss man bestehen, wenn man Wehrmitglied sein wollte?
Also, sagen wir mal so, wer in den Bergbau geht, ist sowieso schon mal eine etwas andere Person oder aus einem gewissen Antrieb und einer gewissen Resistenz oder man braucht schon ein bisschen Widerstand, um dem gerecht zu werden. Puh, als Grubenwehrmann, du musst es wollen. Ist aber in vielen Bereichen so, ne? Also man muss die Sache wollen. Man kann ja auch allein, wenn man, man kann ja nicht sagen, ich gehe in die Grubenwehr und dann bleibe ich für immer drin. Man wird auch irgendwo merken, das ist nichts für mich, ich lasse es. Da gibt es aber einige andere Beispiele in anderen Bereichen, die mit Grubenwehr nichts zu tun haben. Es ist immer derselbe Plan oder immer derselbe Ablauf. Man muss diese Sache wollen. Ja, und dann stellt man sich der Aufgabe. Also wenn du die richtigen Leute um dich rumscharst oder hast, dann auch wenn man vermeintlich weiß, dass die ganze Geschichte schwer werden kann. Hier im Moment ist es ja ein bisschen muckelig. Aber bei vielen Einsätzen weiß man schon im Vorfeld, auf was man sich einlässt. Und wir hören immer nur so 2 Stunden Standardübung. Das ist dann eben halt 2 Stunden unter Gerät. Dann sind aber auch die Rahmenbedingungen so, dass das dann da geht. Weil je heißer es wird, gerade in so abgedämmten Grubenbauen, da kann es dahinter durchaus 45 Grad heiß sein. Und dann gab es Einsatzzeittabellen. Und anhand der Einsatzzeittabelle über die Koordinaten kommt man rausbekommen, mit welcher Kleidung, entweder mit Flammschutzkleidung, das heißt also mit Schutzkleidung, oder wir haben damit nichts zu erwarten, wir können in kurzer Unterwäsche reingehen, dann hat man da Einsatzzeiten von vielleicht 10 oder 15 Minuten. Dann ist man aus diesem Rohr wieder raus, weil sonst würde man auf längerer Verweildauer in dem heißen Bereich eine Hitzesteuer erwarten, oder erleiden und endet, wenn man das nicht früh genug macht, durchaus tödlich. Also als Einsatzmann. Ne? Und das muss man wissen. Deswegen gab es diese Einsatzzeittabellen. Die sind übrigens hier in dem Gebäude, da gab es früher mal eine Klimaanlage, sind die über einige hundert Mannversuche erstellt worden mit, ich sag jetzt mal, Rektalfühler. Weil man da dort die Körperkerntemperatur eines Menschen genau bekommt und nicht hier irgendwo Infrarotmessgerät und dann musste man auf dem Laufband und dann wurden alle möglichen Klimabereiche in dieser Klimaanlage eingestellt und dann hat irgendwann einer gesagt, ich kann nicht mehr, dann ist er vom Band runter und dann gab es eben halt auch den einen oder anderen, der länger konnte, aber ausschlaggebendes Kriterium war immer, ich habe diese Übung auch mitgemacht, wir wurden dann von Personen, die die Übung außerhalb der Klimaanlage beaufsichtigt, hat über die Telemetrie des Rektalfühlers, wenn wir da eine bestimmte Temperatur erreicht haben, 38,5, das war das Abbruchkriterium, dann mussten wir raus. Und da gab es den einen, der konnte dann länger aushalten, der andere weniger. Und daraus resultierten dann auch diese Einsatzzeittabellen, die eine sehr, sehr gute Unterstützung für die Einsätze waren, auf die wir uns da in der Nachfolgezeit haben auch einlassen müssen. Sehr schwierig.
Okay, ja, das klingt auch wirklich so. Jetzt hast du gerade von geplanten Einsätzen berichtet. Wie kann ich mir so einen geplanten Einsatz vorstellen? Von der Vorbereitung bis zur Durchführung und vielleicht auch bis zur Nachbereitung?
Wir versuchen nochmal einfach zu machen. Also wir haben jetzt hier 2 Dammrohre und wir stellen uns einfach vor, wir haben hier ein Streckengewölbe. In diese Richtung geht eine Strecke. Also der Normalbürger sagt Tunnel. Unter Tage heißt so eine Tunnelröhre, die wir normal kennen, ist eine Strecke. So. Das Ding ist zugemauert, explosionsfest, relativ dick. Das heißt also, wenn man durch dieses Rohr geht, kann es durchaus je nach Querschnitt, den wir hier haben, bis zu 10, 11 Meter dieses Rohr lang sein. Mit einer Klappe, die man hier öffnet, beziehungsweise hier den Verschlussdeckel öffnet, um dann auf den abgedämmten Bereich zu kommen. So. Der Hintergrund war jetzt irgendwo, das Bergwerk hat eine Planung. Die Strecke, die irgendwann mal in Betrieb war, ist abgeschlagen. Da passiert jetzt nichts mehr, die ist nicht bewettert, kommt keine Frischluft rein. Aber man braucht die eventuell wieder, weil man einen Parallelbetrieb irgendwo auffährt, um keine neue Strecke zu fahren, was viel Geld kostet, versucht man dann als Bergwerk dort hinter zu gucken, wie sieht das Gewölbe aus. Dafür brauchst du eine Grubenwehr, weil irgendein Gas wird dahinter sein. Ob es jetzt CH4 ist als Erdgas oder CO2 oder. Also hauptsächlich, ja, nehmen wir nochmal Kohlenmonoxid, aber dann hätten wir schon irgendwie wieder eine Produktion als Gruben, als Brand unter Tage. Aber möglich ist es durchaus. Also in den Fällen eines geplanten Einsatzes heißt Grubenwehr, Atemschutz, da gehen wir rein. Mal losgelöst von irgendwelchen Spüleffekten, dass wir das Ding, die Strecke freispülen mit einem Lüfter. Das lassen wir erstmal alles außen vor. Wir sollen da rein, um zu gucken. Das macht nur die Grubenwehr. Und dieser Aufwand steht eben kein Verhältnis zu dem an Menschen, die wir da, einsetzen, gegenüber eine neue Strecke zu fahren. Und wenn man jetzt reingeht und sagt, okay, das sieht hier gut aus, dann wird der Bergwerksleitung berichtet, anhand der Notizen, die wir gemacht haben. Filmen, fotografieren geht natürlich nicht. Das muss alles explosions- und schlagwettergeschützt sein. Es gab Möglichkeiten, aber bei solchen Einsätzen haben wir das eigentlich nie mitgenommen. Es gab extra gekapselte Kameras und Blitzgeräte, aber das war selten der Fall. So, dann haben wir gesagt, okay, Streckenzustand ist gut. Wir sagen auch der Ausbau, also insbesondere das, was uns schützt gegenüber dem Berg. Und dann hat der Bergwerksbetreiber gesagt, beziehungsweise der Bergwerksdirektor, ja, dann machen wir das Teil auf und können dann mit einigen vielleicht vermeintlichen Nacharbeiten, die relativ geringfügig sind, diese Strecke wieder nutzen. Das ist so ein Klassiker des Grubenwehreinsatzes unter Tage für die Grubenwehr. Also dieses Menschenrettung und Brandbekämpfung, ja, das gab's, aber die geplanten Einsätze waren eigentlich in größerem Maße diejenigen, wo man mit als Grubenwehr zu tun hatte. Gott sei Dank, weil alles andere ist Katastrophe und kostet ganz viel Geld.
Auf wie vielen Bergwerken warst du in so geplanten Einsätzen?
Ich müsste die jetzt alle aufzählen. Also mir fallen einige ein. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, oder wir machen das andersrum. Auf Lohbeich hatte ich keinen einzigen Ernstfalleinsatz. Ich habe also da immer nur geübt. Es gab in meiner Zeit, als ich auf Lohbeich in der Grubenwehr war, zu meiner Zeit keinen Einsatz hinsichtlich Grubenbrand oder einen geplanten Einsatz, an dem ich teilgenommen habe. Ich habe am 1. November 1988 bei der Hauptstelle für Grubenrettungswesen angefangen, also auf Lohbeich gekündigt. Und am 1. November, es war ein Feiertag, aber das war mein Anlegedatum bei der Hauptstelle Grubenrettungswesen in Essen. Und mir sagte jemand aus der Grubenwehr Lohberg damals, wenn du da hingehst, ich habe gehört, du gehst nach Essen zur Hauptstelle, dann wirst du von einer Kleidung in die andere hüpfen. Das war so ähnlich, war das. Ich war dann gerade 2 Wochen bei der Hauptstelle Grubenrettungswesen und dann gab es eine Abflammung mit leichter Druckwelle auf dem Bergwerk Rossenrei. Das ist auf der linken Rheinseite, zugehörig zum damals Bergwerk Rheinland oder Friedrich Heinrich, war eine große Schachtanlage, das Verbundbergwerk. Und dort hat dann eine Abflammung stattgefunden und eine auch durch die Grubenwehr nachhaltige Befahrung oder nachfolgende Befahrung. Und das war mein erster Einsatz, im Prinzip ein Ersteinsatz als nach dem Ereignis auf Rossenrei. Ich sag mal, über den Daumen, wir hatten damals so gut 25, 30 Bergwerke oder Grubenwehrstationen, mit Außenstationen mitgerechnet. Das ging vom Emil Meirisch, das war so bei Aachen, Sophia Jakova, Hückelhofen, also alles linksrheinisch, Rheinland, bis hin, wenn wir jetzt hier unseren Bereich hier mal alles nehmen, das gehörte alles in unseren Aufsichtsbereich, Salzbergwerk Bord, die ja immer noch fördern, bis in den östlichsten Bereich Bergwerk Westfalen in Aalen. Und die jetzt alle aufzuzählen, ich meine, ich habe sie alle noch so über den Daumen im Kopf. Also sind im Prinzip damals alle fördernden Bergwerke, auf denen war ich.
Wahnsinn, da hast du wahrscheinlich dann auch einige Kilometer über wie unter Tage gemacht, würde ich sagen.
Ja, es nahm eine ziemliche Vehemenz an. Also in den 90er Jahren gab es, auf Walsum gab es einige Einsätze. Die meisten Einsätze, wo ich mich dran erinnern kann, habe ich auf dem Bergwerk Ewald verfahren. Das ist hier in der Nähe, Herten. Auch Ernstfalleinsätze, also auch mit komplettem Brand im Streb, also offenes Feuer. Also hat die Kohle richtig geglüht. Ja, es waren immer unterschiedliche Einsätze. Und man kann auch immer sagen, es gab mal so Fragen, ja, geplante Einsätze, das kriegst du ja alles irgendwie so hin. Oft war es so, die geplanten Einsätze waren von wesentlich schwierigerer Natur als gewisse Ernstfalleinsätze.
Woran machst du das fest?
Allein an die Bedingungen unter Tage. Nehmen wir ganz einfach Hitze. Reicht. Also alles, was über 30, oder nehmen wir einfach den Bereich, wo wir keinen Austausch mehr an Kühlung haben. Wir haben 37 Grad im Schnitt. Wenn du 38 Grad, 39 Grad hast, du kannst nichts mehr abgeben. Du schwitzt, aber du kannst deinen Körper nicht runterkühlen. Deine Körpertemperatur geht rauf. Allein das ist schon ein Umstand, der einen Grubenwehreinsatz nicht lustig erscheinen lässt.
Ja.
Ja, und dann kommen natürlich auch noch körperliche Tätigkeiten dazu. Und das Gerät auf, das nimmt dann so seinen Lauf.
Jetzt gab es die geplanten Einsätze und halt, wie du, glaube ich, gerade gesagt hast, Katastrophen.
Ja, kann man, also ich sage, Ernstfalleinsätze. Ne?
Ernstfalleinsatz, ja. Die waren wahrscheinlich immer unterschiedlich. Aber gibt es da einen gewissen Ablauf, wie sowas dann vonstatten geht, und kannst du uns den kurz einmal schildern, bitte?
Also auch da, keiner ist vergleichbar. Es kommt auf das Ereignis an. Klar, die meisten waren Schwelbrände, die meisten Ernstfalleinsätze, zu denen man gerufen wurde auf den Zechen. Man muss auch dazu sagen, nicht jede Kohle neigt dazu, sich selbst zu entzünden, oder jede Kohlensorte. Es gibt also Kohlensorten, die neigen zur Selbstentzündung. Das heißt, nur das Vorhandensein von Luftsauerstoff reicht aus, dass dort eine CO-Produktion in Gang gesetzt wird, ohne dass irgendeiner rumzündelt oder irgendwie sowas. So, das ist meistens ein schleichender Vorgang. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, 2000, also wir hatten in den 90er Jahren, 80er Jahren, auf Hugo gab es mal sowas Ähnliches, da war ich aber selber nicht dabei, da war ich noch bei der Grube Lobeck. Da hat es auch eine Strecke niedergestreckt, also komplett Gurtbahnanlage abgebrannt. Aber auf Prosper hat man damals 2005 so ein Ereignis. Ja, wir sind da im Prinzip dem Brand hinterhergelaufen. Keine Schwerstverletzten, keiner zu Tode gekommen, alles gut. Man greift natürlich immer von der Frischwetterseite an, ist ähnlich wie bei der Feuerwehr, immer mit dem Wind. Sonst kriegt man den ganzen Krempel direkt drauf. Ja. Die Bedingungen sind, man kann das alles nicht vergleichen. Der letzte, wo uns die Strecke abgebrannt ist, man muss ja vorstellen, man hat überall hier diese Rohrleitung. Da geht eine Feuerwalze durch. Hier sind Dichtungen drin, alle weg. Wir konnten kein Wasser zapfen. Wir konnten also nicht an die Peripherie, um zu sagen, wir müssen jetzt hier irgendwelche Blutnester löschen. Wir mussten das alles mit Schlauchleitung ab einer bestimmten Stelle vorarbeiten und hinter dem Brand herlaufen, zum Beispiel. Kann man ja heute so sagen, ist so. Genauso ist es natürlich auch körperlich anstrengend, so eine Nummer zu erledigen. Also die Feuerwalze war weg, aber trotzdem gab es dann irgendwo in bestimmten Bereichen, wo man Kohleflötze getroffen hat, da gab es dann Blutbrände, da muss man halt reagieren. Dann hat man was zu tun und sehr viele Leute, die im Einsatz sind.
Wenn du so einen Einsatz hattest oder ihr im Trupp und ihr kamt wieder über Tage und der Einsatz war beendet, was war dann das Erste, was du gemacht hast?
Ja, wenn meine alten Kollegen den Film sehen. ja, Ja, also im Prinzip hat man einen Schluck, nimmt man erstmal Wasser zu sich. Man verschwitzt schon im Einsatz oder auch bei so einer Übung. Man kann also, da kann man das genau sagen, über den Daumen. Bei mir war 2 Stunden Standardübung, verliert man ungefähr 2,5 Kilo Körpergewicht. Nur an Schweiß. Das steckt in den Klamotten, in der Kleidung drin. Das kann man dann messen. Man wiegt sich vorher ohne Kleidung. Dann legt man das Gerät ab, man legt alle Kleidung ab, trinkt noch nichts, geht dann auf die Waage und dann hat man den Schweißverlust. Also 2,5 Kilo in 2 Stunden kommt so ungefähr hin. Ist bei Einsätzen dann auch ähnlich, je nachdem. Aber du trinkst natürlich immer irgendwann mal auch nach. Ne? Aber das sind da mal so ein paar Eckwerte, da kann man sich dran orientieren. Ja, Schluck Wasser, Zigarette geraucht, ich war damals Raucher. Und je nachdem, auf welcher Zeche man war, haben wir eine Flasche Bier getrunken. Nehmen wir so, wie dies.
Okay, und war der Einsatz dann für dich beendet? Oder wenn du dann nach Hause gekommen bist irgendwann, hast du dann noch mal Revue passieren lassen, mit jemandem drüber gesprochen? Oder?
Nee, gar nicht. Also zu Hause mit meiner Frau habe ich nie großartig drüber gesprochen. Die hat sich eher mal Sorgen gemacht. Im Prinzip bei geplanten Einsätzen oder in der Nacht bei Bereitschaft ist man irgendwo hingefahren. Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat die mich gefragt, wann kommst du nach Hause? Ich so, kann ich dir nicht sagen. Kann schnell gehen und kann auch dauern. Und ich weiß immer, danach, meine Frau war dann wach, die hat dann immer gepennt. Also, schlafen gegangen war dann eher weniger. Man hat dann immer, also, was man machen konnte, wenn der Einsatz dann über Gebühr länger dauerte als, ich sage es mal, 7, 8, 9, 10 Stunden, weil in der Zwischenzeit hat man ja nichts gehört. Und dann hat man in der Grubenwehrstation angerufen, hat die Nummer durchgegeben und dann haben wir gesagt, pass mal auf, rufen wir meine Frau an und sagen wir, Einsatz dauert länger, alles ist gut. Das können wir machen.
Hast du dir selbst irgendwann Sorgen gemacht?
Nee, nie. Ich meine, je nachdem, was man jetzt so erlebt hat, der Christoph hat ja gerade eingangs erzählt, dass da bei einem eigenen Einsatz, das war übrigens auf Ewald, es ging ins Einfallen und einer unserer eingesetzten Truppführer ist selber an einem Hitzestau da unten umgekippt. Also vermeintlicher Hitzestau, so ein Beginner. Und wir mussten ihn rausholen als Reservetrupp. Die ganze Nummer war nicht wirklich einfach. Wie gesagt, es ging ungefähr so 180 Meter runter. Nach dem Damm ungefähr so ein Streckenquerschnitt wie hier, knapp 3 Meter. Und dann ging es aber über die 180 Meter nachher auf solch eine Höhe runter, auf gut 80 Zentimeter. Wir sind dann mit dem Schleifkorb rein. Im Moment liegt hier keiner. Also den Trage für unter Tage aus Edelstahl, Blech und stabil gebaut. Der Mann wurde rein, vergurtet mit Zusatzequipment und dann kommen dann 6 Mann, wir sind dann halt mit mehreren in den Einsatz gegangen, damit wir mit 6 Mann irgendwas machen können. Aber wir mussten den dann 180 Meter auf dem Liegenden mit 1-2 Schub den Berg raufgleiten lassen, wie ein Schlitten, aber nicht auf Eis. Und dafür haben wir gut 2 Stunden gebraucht. Locker. Und wir waren ungefähr 10 Kilometer vom Schacht weg. Das heißt, Großalarm, neue Trupps anfordern bis zur Bereitschaftsstelle. Von da aus ging es erstmal noch 3000 Meter bis zum Bahnhof. Und dann konnte der erst mit Schienenförderung zum Schacht gefahren werden. Also das war so die dickste Nummer, die ich selber... Das war dann letztendlich auch ein Rettungseinsatz in eigener Sache. Und da bleibt hängen. Definitiv.
Du hast jetzt gerade über die 6 Leute gesprochen und ihr habt ja immer in Trupps gearbeitet. Welche Eigenschaften waren da unerlässlich in so einem, ja heute würde man sagen Team, in so einem Trupp? Was musste da vorhanden sein?
Also Einsatzbereitschaft, Einsatzwille, körperliche Leistungsfähigkeit, das sind ja diese ganzen Grundvoraussetzungen, sonst brauchst du da nicht in so einen Einsatz reingehen, weil genau der, den ich gerade erzählt habe, da konntest du dir, ich sag mal, man kann nicht vorher, wenn man jetzt weiß, am Wochenende ist ein Einsatz und dann sagt der andere Kollege, ja, morgen ist aber Party, ach komm, haust ein paar Schnäpse drauf, das war tabu, man geht nicht unter Alkoholeinfluss beziehungsweise im nach dem folgenden Tag, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, in solch einen Einsatz. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert ist. Wir sind alle Menschen und wir sind alle nicht frei von Fehlern. Ich kann von mir sprechen, ich habe es nicht gemacht. Definitiv nicht. Wenn ich wusste, und gerade Hauptstelle Gruppenrettungswesen, ne, Einsatzmannschaft, Bereitschaftszeiten, das kannst du dir nicht erlauben. Man steht ja selber als Erster in der Schusslinie und muss ja den dementsprechenden Leuten berichten. Also von daher hat man da eine ziemlich große Verantwortung, das nicht zu tun und auch allen anderen rüberzubringen, lass es. Das geht in die Hose.
Christoph, du bist jetzt schon länger mit dem Voller befreundet. Machst du an ihm Eigenschaften fest, die du bei anderen Menschen so in der Form nicht unbedingt sofort ausmachen könntest?
Gute Frage. Also ich sag mal so, also ich schätze Voller sehr als einen sehr zuverlässigen und verlässlichen Kumpel. Und das zeichnet ihn also für mich besonders aus. Das möchte ich auf jeden Fall mal sagen. Also ich kann mich wirklich, wenn da was ist oder so, kann mich wirklich auf ihn verlassen. Er kann sich auf mich verlassen. Mir ist das auch sehr wichtig. Aber das macht ihn schon aus. Ja, auf jeden Fall. Diese Verlässlichkeit und diese Zuverlässigkeit von ihm, das finde ich schon so. Ja. Also nicht nur, weil er jetzt da gerade neben dran sitzt, sondern es ist wirklich so. Ja. Das habe ich auch schon verschiedentlich erlebt. Also da muss ich sagen, ja. Ne. Und ich denke mal, das hängt sicher auch damit zusammen, dass er halt da jahrelang in diesem besonderen Beruf halt eben auch tätig war, weil das ist auch eine ganz, also so wie ich das verstanden habe, ist es auf jeden Fall eine unbedingte Sache, so zu sein, ja, wenn man da halt auch dazugehören will. Und das strahlt natürlich auch aufs Privatleben aus.
Jetzt hast du gerade auch angesprochen, dass durchaus mal gefeiert wurde. Was waren vielleicht so Momente, die jetzt weit ab vom Ernstfall schöne Momente waren in deiner Tätigkeit auf Bergwerken?
Also sagen wir so, die Arbeit oder die Tätigkeit, die man hier ausüben durfte, war gegenüber allem anderen, das hat auch mal ein ehemaliger älterer Arbeitskollege gesagt, das war irgendwie eine Besonderheit und egal in welchen Bereichen man sich eventuell bewegen muss, ob es jetzt schwerer wird oder nicht, die Vielfältigkeit der Arbeit hinsichtlich einmal, du hast ja auf der einen Seite zum Beispiel Einsätze, du hast die Übung, aber auch Ausbildung, andere Männer oder Menschen in der Grubenwehr auszubilden, um sie dahin zu bringen, wie man in den Einsatz geht. Das heißt also, die Vielfältigkeit des Berufes alleine hat schon Spaß gemacht. Also jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Feiern oder ob wir danach irgendwo mit der Grubenwehr irgendwo hingefahren sind. Die Arbeit innerhalb dieses Gebildes hier war einfach klasse. Das war der Antrieb. Mehr kann ich eigentlich da nicht zu sagen. Es kommt halt so von innen raus.
Sehr schön. Was würdest du sagen, wie viele Menschen hast du ausgebildet?
Über diese Geschiene der Ausbildung, was die Grubenwehr geht und die Garschutzwehren. Und wir haben in den 80er, Anfang der 90er Jahren, hat unser alter Chef gesagt, wir müssen uns auch außerhalb des Bergbaus bewegen. Hinsichtlich zweite Standbein sichern. Hier waren wir auf der schwarzen Seite, beziehungsweise Rhein-Bergbau. Der hat dann gesagt, immer, wir haben so viel Know-how, wir können auch in den außerbergbaulichen Bereich rein. Dann ging es zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen, in Kraftwerken, auf Giftmülldeponien, weil all diese Bereiche haben auch Atemschutzgerätträger. Kernkraftwerke, da gab es dann irgendwo Ausbildungen hauptsächlich im Presslufthammerbereich, Filterbereich. Ich habe mal über den Daumen nachgeschlagen. In der Zeit, ich war 21 Jahre bei der Hauptstelle für Rettungswesen. Und dann, wenn man mal so die Jahre addiert, ich komme so auf eine Zahl von 35.000 Menschen.
Das ist immens. Wenn ich dir noch eine ähnliche Frage stellen darf, was würdest du schätzen, wie viele Menschen hast du gerettet in deiner Zeit?
Ein.
Ein.
Ja, einen einzigen. Also bei der Grubenwehr. Im Abbau als Schlosser ist mal ein Kumpel von mir, der war Spanier, der ist mit dem Arm in die Unterbandrolle gekommen. Den war natürlich eine schlimme Verletzung, aber den haben wir dann auch rausgeschleppt. Aber bei der Grubenwehr war genau der Einsatz, der uns da unter klimatischen Verhältnissen umgefallen ist. Das war ein einziger Mensch, Gott sei Dank.
Dann habe ich noch eine Frage an euch beide. Wir haben jetzt gerade auch viel über Werte gesprochen, die für die Grubenwehr unerlässlich waren. Was von diesen Werten vermisst ihr in der heutigen Gesellschaft und auch in dem Arbeitsleben, was danach vielleicht noch kam oder bei dir, bei der Sparkasse, Christoph?
Ja, also ich bewundere da oder irgendwo war ich da auch ein bisschen neidisch auf den Voller. Der hatte halt immer so seine Truppe, auf die er sich da hundertprozentig verlassen konnte. Und es gab da halt wirklich so eine ernstzunehmende Kameradschaft und auch Verbundenheit, eben aus dieser Zuverlässigkeit raus und einfach, dass das gesprochene Wort auch gilt. Und in meinem Berufsleben sehe ich das mit Abstrichen eben. Es ist halt so, dass da halt, mehr Egoismus ist und mehr quasi ich wie wir. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Also so habe ich immer versucht, auch in meiner jetzigen Tätigkeit. Ich war da, wie gesagt, so weit immer als Kundenberater tätig und so weiter. Also dass ich da meinen Job gut mache, natürlich, klar. Aber auch, dass die Verbundenheit zu den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das natürlich auch ein gutes Verhältnis ist, aber das ist nicht immer so gewünscht gewesen. Und ich vermisse es ein bisschen, ja, und denke, dass sich da auch die Gesellschaft mehr so individualisiert und also der Egoismus eher breiter wird. Ja. Warum auch immer, aber es ist eben so. Und ich bedauere das eigentlich schon. Also ich würde mir ein mehr an wir wünschen und ein bisschen weniger an ich. Also das wäre vielleicht doch auch für alle ein bisschen einen besseren Weg, oder?
Ich kann ihm nur zustimmen. Also man muss jetzt ja eher dazu sagen, so hier als Einrichtung für den fürs Unternehmen tätig zu sein, ist ja sowieso schon eine sehr verantwortliche Geschichte. Und so eine Grubenwehr macht sich auch nicht von alleine. Du brauchst die richtigen Leute. Du brauchst einen, der das Sagen hat. Das ist der Oberführer. Hier in der Wehr war ich der Chefvertreter, also als bestellte Person. Und egal, wer es jetzt war, aber du hast einen, der hier so diese ganze Geschichte zusammenhält. Aber auch dieses Gefüge baut sich nur mit Leuten auf, die dann auch das weitertragen auf die Mannschaft. Das ist einfach so. Und wenn diese Art der Umgangsform zwischen, ich sage jetzt mal, Leitung einer Grubenwehr und auch zu den, ich sag mal, Wehrmitgliedern auf eine vernünftige Basis gestellt ist, dann hast du eine Top-Truppe. Du kannst nicht einfach immer nur mit einem dicken Knüppel und sagen, jetzt mach hier fertig und bla. Und ich sage das mal so, Bot, laber nicht, komm, mach fertig. Ja gut, das kann man mal aus Lustigkeit sagen. Aber wenn man eine schlagkräftige Truppe haben will, dann geht es nur in vernünftiger Form, im vernünftigen Auftreten und in einer vernünftigen Art und Weise der Ausbildung. Und dann läuft so ein Ding von alleine. Das war hier auch so. Also zumindest in den Jahren, die ich hier tätig war, bis zu meiner Abkehr. Das war einfach klasse hier. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Jetzt hast du mir gerade auch mit einem Stichwort das Schlüsselwort für meine abschließende Frage unseres Gesprächs geliefert, weitertragen. Wir Grubenhelden möchten ja mit dem Vehikel Kleidung die Geschichte des Bergbaus und die Werte des Bergbaus, die galten, weitertragen. Ihr tragt jetzt gerade Grubenhellensachen. Was würdet ihr sagen, wie eignet sich Kleidung dafür und die Grubenhellenkleidung um eben diese Werte weiter zu vermitteln und die Geschichte lebendig zu erhalten, die du, Voller, ja jetzt gerade mit uns auch geteilt hast. Welchen Bezug habt ihr zu Grubenhellen?
Also bei mir war es so, ich hatte aus Neugier mal, kam ich da übers Netz auf eure Seite und dann habe ich gesagt, das hat mich irgendwie fasziniert. Wie gesagt, ich habe eine gewisse Affinität zum Bergbau. Positiv gestimmt hat mich, eure Klamotten werden halt in Portugal hergestellt, die Qualität ist gut. Natürlich schlägt sich das im Preis nieder, aber man will dann lieber etwas weniger haben an Klamotten, dafür was Gutes halt. Ich sag so, also ich habe die Sachen gern an und wegen dem Weitertragen, das finde ich so, ist eine feine Idee, dass man eben sagt, wir machen zum Beispiel in der Republik insgesamt das Ruhrgebiet etwas bekannter dadurch auch. Also durch die Klamotten. Ihr beschreibt es ja auch, dass eben von früheren Bergmannshemden oder sonstigen Accessoires wie jetzt diesen, da gibt es ja da verschiedene Marken oder sowas, ja, wo man dann da auch quasi als Reißverschluss dann mit integriert. Finde ich irgendwie gut, dass man das auf jeden Fall so weiterträgt, weil natürlich das Ruhrgebiet hat innerhalb der gesamten Republik, denken die halt immer, mein Gott, was ist denn da noch so toll? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ein paar Sachen hier gesehen und finde es immer wieder faszinierend hier. Ja, und das mit den Klamotten finde ich eine sehr gute Idee. Es ist ein Vehikel, einfach um das weiterzutragen, einfach auch den Gedanken aus dem Bergbau her. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen stehe ich da auch dahinter und deswegen sitze ich auch heute hier. Ja?
Vielen Dank.
Ja, bei mir, ich sag mal, hat es etwas gedauert. Meine Frau hat mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, weil wenn du dein Leben lang, ich sag mal, die Püttklamotten trägst, dann, ich meine, okay, der eine hat eine Affinität, dass, ich sag mal, auch in seinem späteren Leben etwas anders weiterleben zu lassen. Ich habe nach meiner Zeit, als ich aufgehört habe, ein paar Dinge habe ich festgehalten, so ein paar Devotionalien. Grubenlampe, ein Grubenwehrmann, damals hier ein ehemaliges Mitglied, hat die immer selber gebaut. Kann man nirgendwo kaufen, gibt es nirgendwo. Tolles Teil mit orangefarbener Kleidung und Atemschutzgerät drauf. Ich habe das so alles in einem etwas gedämpften Bereich gehalten. Habe mich aber dann irgendwo so nach gut 10 Jahren irgendwo da mal wieder zurückerinnert. Ich habe also eine Werkstatt oder einen Schuppen zu Hause, dem ich so ein bisschen, ja, so den Bergbau halt so ein bisschen wieder ans Licht geführt habe. Ich habe hier einige ehemalige Kollegen, die haben ganze Museen, ne? Herr Schwamborn ist ein bekannter Mann hier im Ruhrgebiet, auch von der ehemaligen Grubenwehr hier, der hat einiges, der kann eine Riesenausstellung machen. Mein Fundus ist etwas kleiner, aber ich habe einen Schuppen, die heißt Zeche Karl. Die gibt es übrigens auch, die ist in Essen. Und das Eingangsschild über der Tür, das habe ich auch selber gemacht mit Buchstaben aus Holz über eine Säge. Und da drin sind dann eben halt so ein paar Wandgemälde über Overhead und dann hängen da alte Bergbauhelme, Leder, Atemschutzgerät. So, und ja, das holt einen dann irgendwann wieder ein. Ich war da mal so einmal eine gewisse Zeit auf Sparflamme und dann habe ich zum Geburtstag oder Weihnachten einmal von meiner Frau ein Hemd bekommen, T-Shirt mit dem Untertagehemd drauf, so dieses Weiß-Blau, Schlüsselanhänger und sonstiges. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Leider, ich sage es mal so, der Bergbau ist Selbstgeschichte hier in Deutschland, also insbesondere der Steinkohlenbergbau. Auf einmal werden die Leute alle wach und müssen jetzt irgendwie, guck mal, da ist doch das und das und das. Man hätte sich vielleicht gewünscht, dass es vielleicht etwas früher ist, aber besser. Man macht das etwas später als gar nicht und ich finde es eigentlich schön. Also nicht eigentlich, sondern ich finde es schön, dass das eben halt so ein bisschen weitergetragen wird, auch an die Nachfolgegeneration.
Vielen Dank. Und vor allem vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ins Gespräch zu kommen. Dir, Voller, vielen, vielen Dank für deine ganzen Erinnerungen und Einblicke. Ja, war ein super Gespräch mit euch. Ich kann nur noch mal Danke sagen und Glück auf.
Ja. Glück auf, haben wir gern gemacht.